SHK TV, der Podcast. Die aktuellen Meldungen und Meinungen aus der Haustechnik.
Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seid beim SHK TV Podcast und wir befinden uns in Berlin, im politischen Berlin. Im Moment finden die Energietage statt. Heute tagt das erste Mal der Koalitionsausschuss über die Pläne der Regierung bis zur Sommerpause. Und deshalb sind wir hier, deshalb sprechen wir hier heute mit Martin Sabel, dem Geschäftsführer des Bundesverbands Wärmepumpe. Hallo, Herr Sabel.
Hallo.
Ja, wir haben schon viel, viel wieder von der Wärmepumpe dieses Jahr gehört in 2025. Die Absatzzahlen sind draußen, die Sie wahrscheinlich sehr, sehr positiv dann auch gesehen haben. Erzählen Sie mal, wie war das erstmal mit den plus 35%? Was war das für eine Message quasi für dieses Jahr?
Ja, wir haben ein bisschen gewartet auf diese Trendwende nach dem relativ schlechten Jahr 2024. Unsere Prognose für dieses Jahr 2025 war schon so, dass der Markt wieder so im Bereich von 30-35% wächst. Deswegen hat uns das gefreut, dass das erste Quartal jetzt das schon bestätigt hat. Ja, und die Zahlen sind relativ eindeutig, auch wenn man schaut, was bei Öl- und Gasheizung los ist. Die sind ja ziemlich eingebrochen, diese Zahlen. Wir erkennen da schon aus unserer Sicht einen gewissen Trend zu den erneuerbaren Heizungen und zu einer gewissen Einsicht, dass man weg muss von den fossilen Heizungen und in Erneuerbare investieren sollte.
Trend auf jeden Fall. Da haben wir auf jeden Fall positiv gesehen. Das sind ja dann die abgesetzten Wärmepumpen, die in den Markt kommen. Man hat auch gehört, einige Lager sind wieder leer von den Großhändlern. Deshalb kommen natürlich mehr Wärmepumpen wieder in den Markt von der Industrie. Aber mal ganz, ganz allgemein gefragt, auch mit den Verunsicherungen, die dann im letzten Jahr entstanden sind, warum tut sich die Politik, aber auch das Handwerk irgendwie so schwer mit der Wärmewende?
Ja, das ist eine gute Frage, nicht so ganz einfach zu beantworten. Aber ich glaube, wir haben einfach über viele, viele Jahre, Jahrzehnte sogar gelernt, dass die Gasbrennwertheizung eine sehr umweltfreundliche Heizung ist. Und das ist jetzt, glaube ich, schwer, dass von innerhalb kürzerer Zeit so ein Switch da in der Einstellung hinzubekommen. Elektrische Heizungen waren ja lange Zeit verpönt als ineffizient und als Strom galt als zu wertvoll, um ihn jetzt für die Heizung einzusetzen. Und das ist natürlich jetzt mit der Energiewende ein absoluter Paradigmenwechsel. Erneuerbarer Strom ist die neue Primärenergie. Wir müssen raus aus der Verbrennung von fossilen Brennstoffen, aber diese über viele, viele Jahre gelernte Einstellung, glaube ich, dass Gas umweltfreundlich ist, da muss man erstmal ein Stück weit dran arbeiten und, glaube ich, ein bisschen die Zeit auch wirken lassen. Das ist, glaube ich, einfach normal.
Die Zeit wirken lassen ist, glaube ich, das richtige Stichwort. Es sind in den letzten Jahren ja auch dann viele Falschaussagen irgendwo von der Wärmepumpe instruiert wurden und veröffentlicht wurden, die mittlerweile bei den meisten auch schon wieder widerlegt sind, was jetzt auch die Sanierung angeht, Wärmepumpe im Altbau. Was kann man da und muss man da noch tun, um da der Wärmepumpe noch weiter einen Schub zu geben?
Ja, man muss immer noch sehr, sehr viel aufklären und informieren und Vertrauen schaffen. Das ist, glaube ich, einfach so. Diese negativen Mythen, die halten sich hartnäckig zu laut, geht nur mit Fußbodenheizung, ist nur was für den Neubau. Das geht bis rauf, sage ich mal, in die Entscheidungsebenen auch der Politik, dass sich solche Vorbehalte hartnäckig halten. Und wir können einfach nur mit auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierenden Informationen, guten Praxisbeispielen dagegenhalten und zu versuchen, Vertrauen zu schaffen. Und das funktioniert ja auch zunehmend, denke ich. Also umso mehr Wärmepumpen installiert sind, umso mehr Nachbarn eine Wärmepumpen haben und man sich informieren kann und sich das Ding anschauen kann, umso stärker wird, glaube ich, auch die Marktdurchdringung sein.
Sie haben auch die Politik erwähnt. Wenn Sie jetzt mit in dem Koalitionsausschuss sitzen würden und mitentscheiden könnten, was bis zur Sommerpause passiert, was würden Sie da den Verantwortlichen mit auf den Weg geben?
Ja, wir brauchen jetzt relativ schnell Klarheit. Es sind ja Dinge angekündigt oder auch in den Raum gestellt worden, zum Gebäudeenergiegesetz insbesondere. Und da brauchen wir schnell Klarheit, was da gemeint ist mit den Überarbeitungen und Änderungen, die angekündigt wurden. Aus unserer Sicht wäre da wichtig, einfach auf dem Ambitionsniveau zu bleiben, was wir haben. Also diese 65% erneuerbare Energien, die müssen es, glaube ich, einfach sein, damit wir im Gebäudesektor auch die Klimaziele erreichen. Da darf man, glaube ich, nicht von abweichen oder nachlassen. Das wäre wahrscheinlich auch rechtlich gar nicht zulässig. Genau, da brauchen wir schnell Klarheit, wie es weitergeht und dass es so weitergeht wie bisher auch. Man kann da bestimmt das eine oder andere vereinfachen, aber die grundsätzliche Richtung muss bleiben. Das zweite Thema ist die Förderung. Da wird auch viel jetzt spekuliert und diskutiert, wie es da weitergeht. Es steht ja im Koalitionsvertrag, dass es weitergeht, aber die Details sind auch nicht hundertprozentig klar. Das heißt, auch hier brauchen wir Planungssicherheit und Verlässlichkeit. Und das dritte Thema, was auch sehr wichtig ist und schnell angegangen werden muss, das ist die Entlastung der Strompreise. Das ist ja auch im Koalitionsvertrag angekündigt, 5 Cent Strompreisentlastung. Und das muss auch schnell kommen und schnell, sag ich mal, umgesetzt werden und dann bei den Leuten noch ankommen.
Im Koalitionsvertrag steht aber auch, wir schaffen das Heizungsgesetz ab. Das Heizungsgesetz gibt es ja gar nicht, die Branche weiß das. Ja, was ist das überhaupt für eine Message gewesen von der Regierung dahingehend?
Ja, das ist eine sehr vereinfachte Message, die man, glaube ich, in weiten Teilen dem Wahlkampf zuordnen muss. Ich denke, da ist es ein Stück weit legitim vielleicht, auch zu vereinfachen und zuzuspitzen. Spätestens jetzt ist es aber an der Zeit, davon, glaube ich, jetzt mal Abstand zu nehmen und zu einer Sachlichkeit zu kommen und das mal auszudeklinieren, was damit gemeint ist. Also, Sie haben es ja richtig gesagt, Heizungsgesetz abschaffen. Heizungsgesetz gibt es nicht. Es gibt ein Gebäudeenergiegesetz. Wenn man das abschafft, dann versetzt man sich zurück in die 70er Jahre sozusagen. Also ich glaube, das will keiner, dass man jetzt gar keine Anforderungen mehr an Gebäude hat und an die energetischen Anforderungen in Gebäuden. Also ist damit wahrscheinlich gemeint, die Regelungen zu den Heizungen irgendwie zu überarbeiten, zu modifizieren. Und das muss jetzt dringend, glaube ich, von Experten, von Fachleuten mal dann ausdekliniert werden, was das sein könnte. Wie gesagt, es können eigentlich nur kleinere Änderungen, Überarbeitungen, Anpassungen sein. Das, glaube ich, keine gute Idee wäre und auch nicht der Plan sein kann, jetzt hier von dem Anforderungsniveau wirklich signifikant abzuweichen. Also dieses 65% erneuerbaren Gebot in jeder neuen Heizung, das ist ja eine technologieoffene Anforderung. Jeder kann das im Prinzip so lösen, wie er möchte. Und daran sollte man und muss man, glaube ich, festhalten.
Aber dann geht es Ihnen bei den Anforderungen um die Wärmepumpe jetzt oder ums Haus generell? Weil da ist es ja dann so, da kamen ja jetzt auch die ersten Stimmen, die gesagt haben, eher 55 reicht erstmal im Neubau. Wie sehen Sie das?
Ja, das 55, das ist jetzt vermutlich dann das KfW-Haus 55, was nochmal jetzt ein bisschen eine andere Definition ist. Also wir sprechen natürlich insbesondere über die Heizungstechnik und ich glaube, wenn man jetzt auch nochmal diesen Satz nimmt, Heizungsgesetz abschaffen, dann geht es im Wesentlichen um die Heizung und das liegt uns natürlich auch am Herzen, dass hier jetzt mit dem Gesetz auch eine gewisse Orientierung gegeben wird, ein gewisses Ambitionsniveau vorgeschrieben wird, damit wir da, was die Heizungstechnik angeht, auch vorwärts kommen im Gebäude.
Wie sehen Sie dann die ganze Debatte, sage ich mal, es sind ja zwei verschiedene Wege quasi, die Wärmepumpe zu fördern, in den Markt zu bringen. Einmal mit der Strompreissenkung bzw. mit der Senkung der Stromsteuer und dann einmal mit dem CO2-Bepreisung. Das sind ja dann zwei verschiedene Wege quasi, die gleichzeitig dann wirken, um der Wärmepumpe einen Schub zu geben. Ist das überhaupt schon so bekannt in der breiten Öffentlichkeit, sage ich mal, mit der CO2-Bepreisung? Wie ist da Ihre Erfahrung?
Also ich denke, es ist schon allgemein bekannt, dass sich fossile Brennstoffe verteuern werden und dass wir davon wegkommen müssen, sag ich mal, weil das Thema Klimaschutz ist ja schon auch sehr präsent. Die Frage ist dann natürlich, wie groß ist die Lenkungswirkung tatsächlich, wenn wir jetzt über CO2-Preise von 50, 100, 150 Euro sprechen. Insofern ist es wichtig, dass gleichzeitig mit den steigenden Preisen für die fossilen Energien auch eine Entlastung beim Strompreis stattfindet, weil am Ende ist das Verhältnis zwischen Strom- und Gaspreis entscheidend, um wirklich eine Lenkungswirkung und eine Entscheidungshilfe für die Hausbesitzer zu sein.
Zusätzlich kommt ja dann noch quasi der Preis für Fernwärme, Wärmenetze, mal wieder in den Norden geblickt, in Skandinavien, beispielsweise in Dänemark, ist ja so, dass da genau festgelegt ist, wo Wärmenetze entstehen. Wünschen Sie sich sowas auch für Deutschland, dass man da auch mehr Sicherheit hat wieder?
Ja, klar, das ist wünschenswert. Das ist ja auch so ein bisschen die Idee hinter der kommunalen Wärmeplanung, die jetzt von den Kommunen angegangen wird. Ich fürchte, es ist ein bisschen ein falsches Bild, was da entstanden ist, denn das ist eine sehr strategische Planung, die die Kommunen da machen. Man darf das, glaube ich, jetzt nicht damit verwechseln, dass man dann, wenn irgendwo ein Fernwärmegebiet ausgewiesen wird, man direkt in der nächsten Woche dann den Fernwärmeanschluss auch bekommt. Das heißt, ja, es ist gut, dass man da jetzt sich dran macht an diese strategische Planung. Und es ist natürlich immer gut für den Hausbesitzer zu wissen, welche Optionen er hat. Aber aus unserer Sicht sollte man jetzt auch nicht das überschätzen, diese kommunale Wärmeplanung. Und man muss auch nicht darauf warten, bis es jetzt am Ende fertig ist. Mit einer dezentralen Lösung wie einer Wärmepumpe ist man immer auf der sicheren Seite. Und wir haben dazu auch ein Rechtsgutachten machen lassen. Man kann dann auch nachträglich nicht mehr in die Fernwärme gezwungen werden, wenn man sich einmal für eine Wärmepumpe entschieden hat. Das heißt, es gibt eigentlich keinen Grund, jetzt da zu warten, wenn man über seine eigene Heizung nachdenkt. Nichtsdestotrotz, es ist gut, diese Wärmeplanung zu machen und am Ende auch verschiedene Optionen auf dem Tisch zu haben.
Um zusätzlich noch bei der Wärmepumpe im Betrieb quasi dann zu sparen, um günstige Strompreise zu kriegen, sind ja jetzt dynamische Netzentgelte auch ein ganz, ganz großes Thema. Wie sehen Sie da die Zukunft?
Ja, dynamische Strompreise, dynamische Netzentgelte, das sind natürlich Themen, die wir im Verband auch schon seit vielen, vielen Jahren versuchen nach vorne zu bringen. Im Detail wird es dann beliebig kompliziert, wie hoch sind diese Sparmöglichkeiten eigentlich dann wirklich. Aber die grundsätzliche Möglichkeit, sich flexibel zu verhalten mit einer Wärmepumpe, sich flexibel anzupassen im Verbrauch an die fluktuierende Einspeisung von erneuerbaren Energien und dann auch die entsprechenden Stromsignale, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute und zukunftsweisende Möglichkeit. Es geht jetzt darum, das einfach auch technisch so auszugestalten, dass es auch für den Hausbesitzer eine praxistaugliche Lösung ist und dass es ihn jetzt irgendwie nicht überfordert in der Komplexität.
Was dann auch die Bezahlbarkeit angeht, sind ja dann einfach auch Kostenpunkte, die dann da mit einspielen. Meistens ist in den Wärmepumpen schon drin. Da ist ja auch so ein Punkt, die Wärmepumpe kostet bei uns in Deutschland einfach sehr, sehr viel, weil ja einfach auch die technischen Voraussetzungen ganz anders sind als im Ausland, oder?
Ja, diese Debatte, die tobt derzeit. Verschiedene Kosten für Wärmepumpen in verschiedenen Ländern. Wir waren immer davor, das so eins zu eins zu vergleichen. Wir haben in Deutschland ein außerordentlich hohes Qualitätsniveau. Wir haben einen außerordentlich hohen Anspruch der Kunden, was die Effizienz angeht, was Optik angeht, was Schallemissionen angeht. Das heißt, die Handwerker hier in Deutschland müssen wirklich Top-Qualität abliefern. Da geht es also um das Gerät selber, da geht es aber auch um Komponenten, um die Ausführung, um die Hydraulik im Gebäude. Und oft wird so ein Tausch von einer fossilen Heizung zur Wärmepumpe dann auch zum Anlass genommen, einfach das gesamte Heizsystem grundlegend zu optimieren. Auch das elektrische System, Schaltschränke und Ähnliches. Das heißt, das ist nicht in allen Ländern so vergleichbar. Und insofern hinken diese Vergleiche immer ein Stück weit, wenn man jetzt ins Ausland schaut.
Sie haben die Richtlinien, die Regeln irgendwo auch angesprochen. Ist da Deutschland vielleicht auch zu ambitioniert, um es mal vorsichtig zu formulieren? Zum Beispiel mit Blick auf Propan, was dann in vielen Wärmepumpen jetzt als Kältemittel genutzt wird. Da gibt es ja dann ganz genaue Vorgaben, da gibt es ganz genaue Regeln, weil es natürlich ein brennbarer Stoff ist, weil es natürlich gefährlich sein kann. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in den Baumarkt schaut, jeder kann sich da eine Gasflasche holen für einen Campingplatz mit 11 Kilo Propan. Da wird weniger drauf geschaut, oder?
Ja, ich würde sagen, dieser Vergleich mit der Gasflasche, der wird oft herangeführt, aber der hängt auch ein Stück weit. Also eine Gasflasche, die ist sehr massiv, hat ein Ventil oben mit einer Kappe oben drüber und steht dann, sage ich jetzt mal sicher, im Keller verstaut, während an der Wärmepumpe dann doch auch viele Leitungen und bewegliche Teile sind. Also das ist schon gut, dass wir da auch ein hohes technisches Anforderungsniveau haben, denke ich. Wir haben jetzt gerade eine Umfrage abgeschlossen bei Besitzern von Wärmepumpen, die von Öl und Gas zu Wärmepumpen gewechselt sind. Und das Zufriedenheitsniveau ist außerordentlich hoch. Das führen wir auch ein Stück weit darauf zurück, dass halt die Qualitätsanforderungen schon hoch sind. Das heißt, das ist auch nicht in allen Ländern so. Es gibt auch Länder, wo so ein rapider Wärmepumpenaufwuchs dazu geführt hat, dass die Leute dann oft enttäuscht waren, weil das Qualitätsniveau nicht gestimmt hat. Man darf es jetzt wahrscheinlich nicht übertreiben und wir sind da wahrscheinlich in Deutschland immer eher auf der sicheren Seite und auf der qualitativ hochwertigeren Seite. Aber das würde ich jetzt nicht grundsätzlich kritisieren. Das hat natürlich auch sein Gutes, weil es auch einfach der Technologie hilft, sich durchzusetzen mit einem hohen Qualitätsniveau.
Wie schätzen Sie dann die Stärke, sage ich mal, der Luft-Luft-Wärmepumpen ein, also dem klassischen Klimagerät? Das wird ja in den Absatzzahlen, die Sie dann auch veröffentlichen, nicht berücksichtigt, auch wenn da einige auch im letzten Jahr dann in den Markt gekommen sind. Wie sehen Sie da die Zukunft?
Ja, die Statistik, die wir erheben zusammen mit dem BDH, die bezieht sich halt auf klassische Heizungssysteme und die sind in Deutschland nun mal in der Regel wassergeführt. Kommt ja auch aus der Historie und wir sind schon dabei, auch zu versuchen, diese Luft-Luft-Geräte statistisch zu erfassen. Ja, sie erweitern das Spektrum aus unserer Sicht einfach. Also wir haben ja bei der Wärmepumpe eine riesige Vielzahl an Variationsmöglichkeiten, was die Wärmequellen angeht. Die Luft als Wärmequelle, erdgekoppelte Systeme, wir haben Wasser, Grundwasser, Abwasser. Und so ist es auch bei der Senke, sag ich mal. Man kann die Wärme über Wasser verteilen, was klassischerweise so gemacht wird, über Heizkörper oder Fußbodenheizung oder Deckensysteme. Aber man kann das natürlich auch über Luft machen. Nicht in allen Anwendungsbereichen, das ist, glaube ich, immer wichtig zu betonen. Alle diese verschiedenen Variationen haben ihre Stärken und ihre Schwächen. Aber die Luft-Luft-Wärmepumpe erweitert dieses Spektrum einfach. Und das ist, glaube ich, eine der Stärke der Wärmepumpen auch, diese Vielzahl an Lösungsmöglichkeiten parat zu haben.
Nochmal der Blick, weil wir natürlich hier in Berlin sitzen, in die Politik. Würden Sie jetzt die Förderung, wenn Sie da ein Mitspracherecht hätten bei der neuen Regierung, nochmal angehen? Würden Sie die Förderung verändern? Würden Sie da was vereinfachen oder würden Sie es so belassen, wie es ist?
Grundsätzlich sind wir da für eine Verstetigung. Vereinfachung ist immer gut. Es gibt ein paar Punkte, die wir uns noch wünschen würden und die, glaube ich, nicht ganz optimal laufen. Aber wir haben im Prinzip ja das ganze Jahr 2024 gebraucht, um jetzt dieses neue Fördersystem zu etablieren. Die KfW hat da auch viel Arbeit investiert in eine Automatisierung dieses ganzen Verfahrens. Und ich glaube, wir sind da jetzt wirklich auf einem guten Stand. Und man kann über gewisse Anpassungen sprechen, aber sowohl was jetzt das Förderniveau angeht, als auch was die Kontinuität angeht, ist es, glaube ich, wichtig, da jetzt eine Verlässlichkeit reinzubringen. Es ist für die Industrie, die Wärmepumpen herstellt, aber auch für das Handwerk immer schwierig, wenn sich in der Förderung jetzt drastische Änderungen ergeben. Entweder wird sie dann abgeschwächt, dann gibt es nochmal so einen riesen Run auf die Förderung oder es wird eine neue Förderung angekündigt, dann warten alle erstmal ab, bis die neue Förderung kommt. Diese großen Schwankungen im Markt, das ist immer schwierig für die Industrie. Also eine gewisse Kontinuität, die wünschen wir uns da schon. Es ist ganz klar, dass wir jetzt nicht auf alle Zeiten auf Förderung angewiesen sein wollen mit der Wärmepumpe und auch nicht sind. Also eine gewisse degressive Gestaltung ist da bestimmt möglich, aber das muss dann über viele Jahre angelegt sein.
Über viele Jahre angelegt sein ist dann auch wieder so ein Punkt. Ist natürlich schwierig zu sehen, über wie viele Jahre es dann gehen soll. Da wird die Bundesregierung bestimmt dann auch nochmal drüber reden, wie da die Zukunft aussehen soll. Was wünschen Sie sich da für die Zukunft, für die Förderung der Wärmepumpe, für die Wärmepumpe, für vielleicht die nahe Zukunft, mal das restliche Jahr 25, 26?
Dass es im Prinzip auf dem Niveau weitergeht, wie wir es jetzt haben. Die Investitionskosten bei Wärmepumpen sind einfach immer noch höher als bei Gas- oder Ölheizung. Und da muss man den Menschen helfen, diesen Gap zu überbrücken. Zumal natürlich der CO2-Preis jetzt noch nicht die Wirkung entfaltet, die er dann entfalten wird in den nächsten 20 Jahren. Also wenn ich mich heute nochmal für eine Gasheizung entscheide, laufe ich einfach programmiert in diese Kostenfalle der steigenden Gaspreise hinein. Das ist aber heute noch nicht so richtig absehbar und dann fließt in die Entscheidung noch nicht so richtig ein. Insofern muss man, glaube ich, bis auf Weiteres hier mit der Förderung noch eine gewisse Orientierung geben, was die Heizungstechniken der Zukunft sind.
Wir haben im Vorhinein ja auch darüber gesprochen, dass als der schreckliche Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine begonnen hat und die Sorge um die Gasversorgung in Deutschland angefangen hat, viele auch noch funktionierende, gute, nicht veraltete Gasheizungen rausgerissen haben und durch eine Wärmepumpe ersetzt haben. Andersrum gibt es natürlich auch viele, die dann neue Gasheizungen eingebaut haben, sowohl in diesem Jahr als auch im letzten Jahr. Verstehen Sie da die Leute, die noch auf ja, fossile Energien gehen? Oder ja, wie können Sie sich das erklären, dass die Leute da weiterhin auf die Gas- oder Ölheizung setzen?
Na, das kann man schon ein Stück weit nachvollziehen. Ich denke, das hat auch viel damit zu tun, in welche Richtung das Handwerk dann auch berät. Ich glaube, die Hausbesitzer sind da auch stark verunsichert, sind auch nicht immer perfekt informiert, welche Möglichkeiten es gibt und was vielleicht auch die Konsequenzen ihres Handels dann sind. Immerhin müssen sie dann oder mussten sie im Jahr 2024 und müssen sie heute auch noch unterzeichnen, dass sie über die Risiken dieser neuen Gasheizung oder Ölheizung dann aufgeklärt wurden, mit Grafiken, die zeigen, wie da die Preispfade und die Preisentwicklung sind. Das heißt, ja, es ist das, was ich eingangs vielleicht sagte, es ist einfach so noch stark in den Köpfen verankert, dass irgendwie Gasheizungen auch umweltfreundlich sind. Und ein Stück weit hat man vielleicht auch gelernt, jetzt im Zuge dieser ganzen Verwerfung an den Energiemärkten, dass sich alles schnell auch wieder ändern kann. Insofern, ja, man kann es schon ein Stück weit nachvollziehen, aber man kann natürlich nicht dazu raten, es so zu machen.
Das denke ich auch, das ist wahrscheinlich die Message. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für die Einblicke und dann als letztes noch einmal der Blick nochmal in die Zukunft. Der Großwärmepumpenkongress steht nächsten Monat dann auch an. Was gibt es dann da vom BWP?
Ja, ein Kongress, der jetzt zusammen mit den Kollegen aus Österreich und der Schweiz durchgeführt wird, also ein internationaler Großwärmepumpenkongress. Ein Treffen von Anbietern von Lösungen, wirklich mit großen Kalibern und Kunden von der kommunalen Ebene, von Energieversorgern. Da geht es viel um Dekarbonisierung der Fernwärme. Also wir wollen wirklich zeigen, dass Wärmepumpen jetzt nicht nur im Ein- und Zweifamilienhaus funktionieren, sondern auch mit großen Leistungen in der Industrie, in der Fernwärme. Und ja, das wird ein spannendes Treffen und wir freuen uns drauf.
Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Und dann hören wir uns bestimmt nochmal wieder. Bis zum nächsten Mal.
Gerne, ciao. Danke. Ciao.
SAK TV, der Podcast, ist eine Produktion der KRS GmbH. Redaktion: Cedric Engels und Nikolaus Klein. Ton und Schnitt: Henning Westerkamp.